Read the Game, der Podcast, wird euch präsentiert von
Sportwetten.de. Fußball, Eishockey und viele Sportarten mehr. Mit Cashout-Funktion und mit 150% Willkommensbonus. Sportwetten.de. Wir sind Sportwetten.
Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel birgt Suchtrisiken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Read the Game Podcasts. In Episode 28 wollen wir auf den 34. Spieltag blicken, welche Entscheidungen da noch gefallen sind und zwischendurch immer mal wieder einen kleinen Saisonrückblick auf die jeweiligen Teams und Spieler einstreuen. Aber zunächst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, grüß dich. Ich staune ja, dass du noch in deinem Arbeitszimmer sitzt, weil nach der Party am Samstag hätte ich gedacht, du hast dein Haus abgerissen.
Ich habe heute zum ersten Mal nüchtern das Bett verlassen und geduscht. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte natürlich väterlichen Pflichten nachzukommen, aber die Siegesfaust galt auch auf den Spielplätzen dieser Nation. Und von daher zu feiern und zu strahlen habe ich seit jeher, aber insbesondere seit diesem Wochenende, das hätte man vom Drehbuch her besser nicht schreiben können. Da können endlich wieder Fans ins Stadion und dann gibt es einen derartigen Spielverlauf par excellence. Rückstand, Ausgleich, kongenialer Art und dann. Mad Max Kruse schlägt in letzter Sekunde zu und wie du es treffend beschrieben hast, den höchsten Sprintwert der Saison hat er genau in dem Moment, wenn er jubelt. Ganz großes Tennis. Ein glorreicher Abschluss einer hammergeilen Saison, aber dazu gleich mehr im Detail. Wie hast du denn den 34. Spieltag subjektiv empfunden? Mal neben dem elendigen der elendigen Meisterschale, die euch zum 9. Mal in Folge überreicht wurde.
Ja, das war ja jetzt sozusagen nur noch Formsache.
Freut und, man sich da eigentlich noch?
Ja, man freut sich darüber tatsächlich noch. Es war ja jetzt auch tatsächlich seit langem mal wieder sehr emotional beim FC Bayern, weil natürlich drei Legenden den Verein verlassen werden. Auch das schmerzt natürlich einem Bayern-Fan, nach so langer Zeit die Charaktere dort gehen zu sehen. Sportlich sicherlich am meisten David Alaba, der größte Verlust. Man darf ja gespannt sein, wo er hingeht. Auf jeden Fall egal wohin, es wird ein Riesengewinn. Rund um ja diese Ereignisse natürlich auch sehr emotional, dass Hansi Flick geht. Aber auch solche Zeiten enden. Wir dürfen dafür gespannt sein, was nächste Saison passiert. Da wird ja nicht nur auf Teamebene einiges neu sein, sondern auch auf Trainerebene. Mal gucken, was dann noch so durchgewirbelt wird und wer dann nächste Saison tatsächlich da an der Seitenlinie steht.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ist natürlich in der Tabelle selber an diesem Spieltag nicht so viel passiert. Es gab ja nur zwei Veränderungen. Eine, die so gar keinen Menschen interessiert, nämlich dass Mainz an Augsburg vorbeigezogen ist. Und die zweite Änderung, die ist natürlich richtig bitter, weil tatsächlich Werder Bremen am letzten Spieltag auf Platz 17 gerutscht ist und damit den direkten Weg in Liga 2 Richtung Nordderby gegen den HSV antritt.
Ja, die beste zweite Bundesliga der Welt komplettiert sich langsam. Kiel führt auch just in diesem Moment 1-0 in Köln. Ich sag mal, da sind große Zeiten am Kommen in der zweiten Bundesliga. Dieses despektierliche Mainz-Abgetour, dass sie noch vorm FC Augsburg gelandet sind, das möchte ich mal hier negieren, das ist herausragend. Das ist wirklich die Kirsche auf der riesigen Sahnetorte, die die Mainzer in der Rückrunde abgefeiert haben. Dazu kommen wir gleich mehr, da möchte ich gerne noch ein paar Worte zu verwenden. Ja, und Bremen, also mein Beileid geht an alle Fans und vor allem an Thomas Schaaf, dem hat man auch wirklich angesehen, wie angefasst er war, dass er sich dieses Elend geben musste. Und beim besten Willen, also unabhängig von jeder Situation, aber wenn du in so ein Spiel reingehst, kann es nicht sein, dass der Gegner nach 3 Minuten führt. Und vor allem so unbedrängt reingehen kann. Also ist er auch kein Unbekannter gewesen mit Lars Stinde, der sich da im Strafraum bewegt. Also nach Thomas Müller, der krasseste Raumdeuter, den ich je mit einem deutschen Pass in der Hand gesehen habe. Das ist unfassbar geil, dem beim Fußballspielen zuzusehen. Wenn der noch 3 bessere Mittelfeldspieler hätte, würde man nicht nach Thomas Müller fragen, so ungefähr. Das ist bekannt. Vielleicht auch dem einen oder anderen Verteidiger von Bremen. Und warum man dem dann nicht erst recht auf die Socken geht, kapiere ich nicht. Muss ich auch nicht kapieren. Ich wünsche viel Erfolg in der zweiten Liga und jetzt schon mal meine Prognose, die sehen wir nicht so schnell wieder.
Ja, das passiert ja vielen, die runtergehen und sich den direkten Wiederaufstieg vornehmen, dass das dann nicht klappt. Da wird sich wahrscheinlich auch der
HSV macht zum vierten Mal in diesem Jahr, ja? Den direkten Wiederaufstieg anzupeilen. Und Bremen sollte, wenn sie clever sind, gleich auf 3 Jahre zweite Liga planen. Dann ist man wirtschaftlich und vielleicht auch in der Kaderstruktur dann doch schneller wieder oben, als man denkt. Also wenn man mit den Raupen, die man jetzt noch im Kader hat, glaubt, das irgendwie zu erzwingen. Viel Glück, aber ich glaube, wir sehen uns öfter das Nordderby in der zweiten Bundesliga.
Genau, dazu vielleicht noch eine Zahl. SV Werder Bremen jetzt am Ende mit lediglich 7 Saisonsiegen. Und bisher in jeder anderen Bundesliga-Saison sind ihnen mindestens immer 8 Siege gelungen. Von daher das schon mal Ausdruck dieser wirklich schwachen Saison. Und die Bremer 11 Spiele am Stück am Ende, seit dem 23. Spieltag ohne Sieg und auch nur 2 Unentschieden. Das ist die schlechteste aktuelle Serie aller Teams. Auf die Saison gesehen wird das nur unterboten von Schalke. Die waren nämlich 12 Spiele ohne Sieg am Stück vom 16. bis 27. Spieltag. Und was hat das für Auswirkungen, wenn man sich mal die ewige Tabelle anschaut, der Bundesliga-Historie? Klar, der FC Bayern auf 1, aber wenn wir uns mal anschauen, die Anzahl der Spiele in der Bundesliga, da eben die Bayern mit 1908 spielen, Werder mit 1934, da kommen ja erstmal keine weiteren dazu. Das bedeutet, am Spieltag 27 der kommenden Saison wird der FC Bayern also das Team mit den meisten Bundesligaspielen aller Zeiten sein. Ein Rekord, den ja lange der HSV innehatte. Jetzt dann Werder Bremen und auch jetzt nächste Saison ein weiterer Rekord, der dem Bayern gehören wird. Wahrscheinlich viele Fußballromantiker da draußen, denen das nicht gefallen wird. Aber es ist nun mal so, wie es ist. So, und?
Gehen wir mal zur Aktualität zurück.
Ja, ja, ich wollte...
Oder hast du noch einen Schwenk aus der Vergangenheit?
Nee, aber wir kommen heute nochmal zu einem Schwenk in die Vergangenheit, aber dazu später mehr in einer anderen Kategorie. Was man auch noch, ich wollte übrigens die Mainzer nicht kleinreden vorhin, ich wollte damit nur ausdrücken, dass die Veränderung in der Tabelle keine Auswirkungen mehr hatte. Was man auch noch absolut erwähnen muss, ist der Auswärtssieg der Arminia Bielefeld. War enorm wichtig, denn es bestand ja tatsächlich auch noch die Möglichkeit bei der bestimmten Konstellation, dass die Bielefelder direkt runtergehen. Und man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bielefeld hat 11 Spiele diese Saison zu 0 gespielt. Damit haben sie den eigenen Vereinsrekord aus der Saison 70-71 eingestellt. Und zusammen mit dem SC Freiburg mit 52 Gegentoren die wenigsten in der unteren Tabellenhälfte. Allerdings, sehr kleiner, aber feiner Unterschied. Freiburg hat auch 52 Tore geschossen und Bielefeld eben nur die Hälfte, nämlich 26, wird in der Liga nur unterboten von Schalke 04 mit 25. Und eine Sache noch, dann darfst du auch nochmal kurz ein Loblied singen. Die Bielefelder sind in die Rückrunde gestartet mit 6 sieglosen Partien. Und dann folgten in den verbleibenden 11 Spielen nur 2 Niederlagen bei 4 Siegen und 5 Unentschieden. Das ist eine unfassbar starke Serie, am Ende Platz 15 und gerade so gerettet, zeigt halt, wie schwach die Hinrunde war. Aber gerade jetzt der letzte Teil der Rückrunde war richtig stark.
Also, nachdem sie uns Uwe Neuhaus herausgehauen haben, habe ich ihnen ja den Abstieg gewünscht und am liebsten auch besiegen wollen. Zu Recht allerdings die Klasse auch gehalten. Also du hast die Serie schon angesprochen, dass sie das tatsächlich mit 26 Treffern durchgezogen haben. Das ist so unfassbar, weil sie eben nur noch 11 Gegentore dann hinten raus kassiert haben in der besagten Serie. Und du ja auch der Mannschaft angesehen hast, also erstens, du hast der Mannschaft angesehen, dass sie eine ist. Ja? Da hatten wir ja andere Kaliber da unten im Keller, denen du nicht mal angesehen hast, dass sie weder eine professionelle Einstellung zu ihrer Arbeit, geschweige denn irgendeine Form von Teamgefüge haben. Dann legen die, also ich hatte unter der Woche jetzt den Kicker Meets the Zone Podcast gehört, wo Sascha Kalajdzic drin war und angesprochen auf die Partie meint er, also kann ich eh wirklich empfehlen, diese Episode, weil es ein sensationeller Typ ist und er meinte, ja, also wir sind schon in die Partie gegangen, haben auf Sieg gespielt, hat man jetzt bloß halt nicht so mitbekommen. Weil, also Bielefeld wirklich ernst gemacht hat. Die haben gesagt, wir lassen uns das hier nicht aus der Hand nehmen. Die haben Glück mit, dass das Abseitstor von Kalajdzic nicht zählte. Das ist auch legitim gewesen. Und dann Fabian Klos trocken vorm Punkt, zieht den rein. Und was Ritsu Doan dann mit der Stuttgarter Abwehr angestellt hat, das gehört schon fast strafrechtlich verfolgt. Wirklich abgezockt wie sonst was, die Jungs. Und dann das Ding da eingeschoben. Und ich möchte es dem Verein fast gönnen, dass irgendwoher jemand kommt und den 5 Millionen spendet, um den Spieler zu halten, denn so hoch ist die Ablösesumme. Aber ich glaube, den Doan werden wir auf jeden Fall kommende Saison in der Bundesliga sehen. Und das wird eine weitere Freude. Aber beileibe auch nächstes Jahr Abstiegskandidat Nummer 1 für mich, die Bielefelder, weil nochmal kann man so ein Wabankspiel mit 26 Toren, glaube ich, nicht durchziehen. Mal schauen, was da noch in Bewegung kommt, aber das ist für mich die Abnormalität in den Sets.
Absolut. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wie viele Tore fallen müssen, damit wir das Torniveau der vergangenen Saison erreichen. Die 98, die wir gebraucht hätten, sind es jetzt nicht ganz geworden. Aber immerhin haben wir 35 Tore gesehen. Und das ist, damit kommen wir jetzt am Ende auf 928 Saisontore. Damit ist das die dritte Saison in Folge mit mehr als 900 Toren. Und insgesamt gab es in diesem Jahrtausend darüber hinaus auch nur zwei weitere Spielzeiten mit mehr als 900 Toren, nämlich 2003-04 und 2013-14. Und die 35 Tore jetzt am 34. Spieltag bedeuten immerhin den viertorreichsten Spieltag der Saison. Dreimal wurden 36 Tore erzielt. Und im Zeichen dieses Spieltags standen erneut die Tore nach offensiven Phasen. 16 Mal wurden so die Tore erzielt. Da gab es nur am 10. und am 32. Spieltag mit 17 mehr in dieser Saison 9-mal Umschaltverhalten und 10-mal Standard. Auch das ist der zweithöchste Wert der letzten 11 Spieltage. Darunter 3-mal vom Elfmeterpunkt, 4-mal Freistoß, darunter auch wieder ein direkter Freistoß. Wir hatten es letzte Woche, auch wenn der nicht ganz geplant war bei den Dortmundern, aber zählt als direkter
Freistoß. Wie bitte?
Was?
Das ist ein patentiertes Marco Reus Gedächtnis Freistoßtor.
Ja, ja, ja.
Halblinke Position mit Schnitt derart auf dem Langpfosten, dass im Leben kein Torhüter denkt, der geht nicht direkt rein. Und aber auch alle Dortmunder wissen, da geht keiner ran. Das habe ich, also Marco Reus hat safe 7 Tore auf diese Art und Weise in seiner Karriere geschossen, indem er das Ding da immer hingezogen hat.
Tja.
Aber fahre ruhig fort mit deinem Unwissen.
Wenn er einen Sportlerkörper hätte, dann könnte er die auch bei der EM machen. Aber der Herr möchte sich ja für die nächste Saison schon. Egal, anderes Thema. So, dann haben wir noch 2-mal nach Eckschuss dabei und 1-mal nach Einwurf. Auf dieses Tor werden wir nachher sicherlich auch nochmal in Präzision zu sprechen kommen. Wo wir jetzt aber gerade schon bei den Dortmundern waren. Siebter Sieg am Stück und absoluter Wahnsinn, das gelang keinem anderen Team in dieser Saison. Die längste Serie ohne Niederlage hingegen. Was denkst du, welches Team dort vorne steht?
Die längste Serie ohne Niederlage?
Ja.
Also ich hätte partout auf Mainz getippt. Oder könnte sogar Union, ach nee, Frankfurt, oder?
Nee, weder noch. Wir müssen ganz an Anfang der Saison gehen, nämlich ab dem ersten Spieltag sind tatsächlich die Leverkusenern.
Ach, stimmt.
Bis zum 12.
Der einzige Grund, warum sie jetzt immer noch auf Rang 6 lungerten, ja, ist die Bank des Saisonstarts. Ja.
Richtig, das waren 12 Spiele ohne Niederlage, darunter 8 Siege und 4 Unentschieden, also ein bockstarker Start in die Saison. Und dann ging das Elend los. Und positive Überraschung am Ende sicherlich auch neben der bereits angesprochenen Serie von Arminia Bielefeld auch die Serie der Hoffenheimer zu nennen. 4 Siege und 3 Unentschieden aus den letzten 7 Spielen. Da hat man sozusagen sich dann auch zum Ende der Saison aus den prekären Rängen Richtung Abstiegskampf mal eben ja herausgespielt mit Punkten.
Ja, und glorreich abgeschlossen. Geht einem Sieg gegen Hertha BSC und den 20. Kramaric-Treffer, der erneut der Alleinunterhalter einer Mannschaft ist. Wir kommen nachher noch bei den bei Most Involved Player bestimmt auch auf die ein oder andere Saisonstats, aber den muss man schon mal raushauen an dieser Stelle. Kramaric hat einfach mal an 58% aller Hoffenheimer Tore eine Beteiligung gesammelt. Das ist Topwert. Also selbst Robert Lewandowski kommt in Anführungszeichen nur auf 56% mit seinen 41 Buben. Genau. Und diversen anderen Torbeteiligungen.
Du greifst auf jeden Fall schon dieser Kategorie voraus. Ich gebe dir mal noch, ich mache mal noch kurze schöne Überleitung, bevor wir in die nächste Kategorie gehen. Das unwahrscheinlichste Ergebnis des Spieltages war der 3:2 Auswärtssieg der Mainzer in Wolfsburg. Hatte eine Wahrscheinlichkeit von 2,3%. Vorhergesagt war hier ein 3:1 Heimsieg der Wolfsburger mit 9%. Und bevor ich jetzt runterratter, was die Mainzer in der Rückrunde geliefert haben, ich sag nur mal eine Zahl, damit ungefähr klar wird, wo wir uns bewegen. Die Mainzer haben in der Rückrunde 18 Gegentore bekommen. Genauso viele wie RB Leipzig. Top-Wert in der Rückrunde aller Bundesliga-Teams. Und jetzt darfst du.
Das ist so geil. Also ich hatte ja ein Unentschieden getippt. Das wurde durch Fabian Bell noch in einen umso schöneren Sieg umgewünscht. Also auch das nochmal, Fabian Bell für die Vereinschronisten. Der ist seit 2007 im Verein mit ein paar Laien abgesehen. Und der war eigentlich schon eingemottet fürs Vereinsmuseum. Und dann kommt Bo Svensson nach Mainz zurück, samt der gesamten anderen Mainzer Posse. Und die holen den aus dem Sarkophag zurück. Und prompt schlägt er auch wieder ein. 3 Torbeteiligungen in der Rückrunde. Immer ein sicherer Garant, wenn man mal hinten richtig anrühren wollte. Und dann köpft der die Mainzer in Wolfsburg noch zum Sieg. Herrlich. Also, ich habe auch ein paar Stats zu Mainz in der Hinterhand, weil das ist 33 Punkte in der Rückrunde 32. eingefahren. 32. Unfassbar. Also, man hat wirklich einiges umgedreht in dieser Rückrunde und damit den Klassenerhalt gesichert. Hannes, hau mal raus. Ich ergänze, wo ich meine, noch eine Lücke wahrgenommen zu haben. Weil für mich auch somit das Wunsch- und Highlight-Ergebnis am Spieltag, obwohl es in diese Partie per se um nichts mehr ging.
Was soll ich jetzt raushauen?
Du darfst dich zu Mainz äußern und ich grätsch gnadenlos rein, wie
Ach so.
Bell,
Ach so,
wenn
ja.
ich noch einen habe.
Ja, also du hast ja schon angesprochen, 32 Punkte in der Rückrunde, das ist erstens Vereinsrekord und zweitens bedeutet das Rang 5 in der Rückrundentabelle, punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Die Anzahl der Gegentore haben wir schon erläutert. Und es sah ja wirklich lange Zeit danach aus, als wenn die Mainzer unten mit reinrutschen, halt nach der Vorrunde. Und dann hast du das schon angesprochen, der Trainerwechsel, einige Veränderungen und dann ging es ab in der Rückrunde. Und dass man jetzt am Ende natürlich auch noch in der Tabelle nochmal einen nach oben rutscht, nice to have, wird mitgenommen. Mache ich mir für die nächste Saison, ehrlich gesagt, wenn es nicht allzu viele Veränderungen im Kader gibt, nicht so viele Sorgen drum. Und man darf immer noch nicht vergessen, dass der Topscorer der Hinrunde einfach mal in der Winterpause weggebrochen ist mit Mateta. Und da war ja dann Land unter und man hat sich gefragt, ja, wer soll jetzt eigentlich überhaupt hier die Buden machen? Und dass das dann in der Rückrunde bei rauskommt, unfassbar.
Und genau das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, der nötige Entscheidungsschritt. Also erstens hat man Mateta für viel Geld dann noch abschieben können, weil es sich vielleicht auch nur darauf fokussierte, also mal eine Zahl rangesetzt. Mateta hatte in der Hinrunde 9 Torbeteiligungen gesammelt, darunter 7 Tore. Das Problem der Mainzer war einfach mal, dass es insgesamt nur 7 Torschützen bei Mainz gab, die was geliefert haben. Also man hat ungefähr 14 Tore hatte man bis zur Anstellung von Svensson erzielt und damit zu dem Zeitpunkt so Rang 15, was die Tore anging in der Bundesliga gehabt. Svensson tritt an, Mateta geht in der Winterpause und man stellt um. Man verteilt die Verantwortung mehr oder weniger auf andere Protagonisten und schießt seit Antritt von Svensson 25 Buden und kassiert eben auch in etwa nur so viele. Was im Gegensatz, was Hannes schon sagte, eben sonst nur noch die Top-Teams unterboten. Ne? Also nur die Top-Teams haben weniger kassiert. Und jetzt kommt's, am Ende der Saison, seit Svensson angetreten ist, gab es bei Mainz 13 verschiedene Torschützen und 11 verschiedene Assistgeber, wovon es bis Svensson angetreten ist, auch nur 7 Stück gab. Also der hat Spieler reanimiert auf dem Platz unternehmen, um wieder mehr ihre Leistung abzugreifen. Ob wir dann über Wene sprechen, Quaison deutlich besser noch in der Rückrunde, als das in der Vorrunde lief. Niakate, der 6 Torbeteiligungen als Verteidiger da mit rausgebracht hat. Selbst ein Bell, der dann noch ein Tor trifft. Also da war so viel Bewegung auf einmal und Leben wieder in dieser Mannschaft. Beeindruckend. Und erklärt auch, warum die dann ihre längste Serie von 8 Spielen ungeschlagen hatten, davon sogar noch 5 Siege. Gegenteil dazu in der Hinrunde, wo man einfach mal safe 6 Niederlagen am Stück hatte und dann richtig der Haussegen schief hing. Von daher Chapeau und ich ziehe meinen Hut vor Mainz 05 und freue mich auf die kommende Saison. Ich hoffe, beim deutschen Southampton schlägt Borussia Dortmund nicht wieder zu radikal zu. Wenn ich jetzt schon höre, dass an Verteidigern wieder rumgebaggert wird, wäre schön für Mainz, wenn die Kohle kommt. Ich würde es noch geiler finden, wenn die Spieler bleiben. Welches Ergebnis hat denn aus Sicht der Stats noch überrascht?
Also aus Sicht der Stats haben wir natürlich, wir haben es schon angesprochen, die Mainzer, die Bielefelder mit dem Auswärtssieg in Stuttgart, was so sicherlich auch nicht zu erwarten war, und auch der Heimsieg der Unioner gegen RB Leipzig. Das nehmen wir nachher noch auseinander, aber das sind so die Überraschungen, die auch aus Datensicht hier auftauchen. Eine Ergänzung noch zu Mainz, zu der Serie ohne Niederlage in der Rückrunde. Es waren tatsächlich 9 Spiele, darunter 5 Siege und 4 Unentschieden. Also richtig starke Sache vom 24. bis zum 32. Spieltag. Gut.
Fahren wir fort?
Fahren wir fort.
Die Torepisode des Spieltags.
Ja, 35 Tore bedeuten natürlich eine große Auswahl, wobei Masse natürlich nicht immer auch gleichbedeutend mit Klasse ist. Wir haben an diesem Spieltag wirklich einige Tore dabei, die ziemlich unspektakulär sind. Ich habe mir mal 2 Beispiele rausgesucht. Das sind die beiden Tore von Hertha und das erste von Hoffenheim. Sind schöne, solide Tore nach offensiven Phasen, mit einer Dauer von über 20 Sekunden, aber am Ende halt auch unspektakulär, weil erstens keine Gegenwehr und auch kein überdurchschnittlich schwerer Abschluss. Also das sind einfach so, diese Tore laufen unter ferner Liefen einfach in die Statistik mit ein, aber davon hatten wir einige an diesem Spieltag, die einfach nicht wirklich erwähnenswert sind. Aber wir haben auch wieder ein paar Perlen dabei gehabt. Und ich lasse jetzt mal das 5. Tor der Bayern von Lewandowski lasse ich jetzt mal weg, weil wir dazu auch nochmal kommen. Aber ein Tor der Bayern habe ich trotzdem mit dabei. Für mich auf Rang 3 das 3. Tor gegen Augsburg. Offensive Phase nach 23 Sekunden startet mit einem Einwurf von Pavard auf der rechten Seite. Und dann geht es über Coman zu Lewandowski und die Szene ist eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie Lewandowski sich am Spiel der Bayern auch beteiligt. Also vor ihm, er ist ja sozusagen die Neuen vorne drin, aber in dem Moment stehen vor ihm auf dem Platz noch Gnabry, Müller und Coman. Er lässt sich halt bis ins Mittelfeld fallen, fordert den Ball, verteilt ihn dann und sticht wieder vorne rein. Und das wird auch noch eine Rolle gleich spielen. Der Ball geht dann über links, über Davis, Gnabry in die Mitte zu Kimmich. Dann geht es wieder auf rechts außen zu Coman, der zieht nach innen, bedient Kimmich dann und der denkt sich 20 Meter zentral vorm Tor, ja gut, wenn ich nicht angegriffen werde, dann flacke ich mal ab. Kurze Ballannahme, feuerfrei in den Winkel und das Schöne an der Szene ist, ich hatte dir vorhin mal den Screenshot dazu geschickt, in dieser Szene sieht man, wie Lewandowski den Ball fordert. Der steht nämlich wieder im Strafraum, eingekesselt zwischen 2 Verteidigern und fordert halt trotzdem den Ball. In dem Moment, wo der Ball gespielt worden wäre und Lewandowski den Ball angenommen hätte, wären wahrscheinlich noch 2 Verteidiger da gewesen. Dann wäre es sozusagen 1 gegen 4 auf engstem Raum gewesen und der Ausgang wäre wahrscheinlich trotzdem ein Ball im Tor gewesen.
Zumindest wäre es zum Torschuss gekommen. Aber ich sage, also dieser Kimmich-Treffer ist allein deshalb so geil, weil er sagt, komm, letzter Spieltag, Zeit drauf zu zimmern. Es war, glaube ich, der 14. oder 15. Distanztreffer der Bayern. Wenn ich mich ganz um irre, Topwert der Liga. Und was ich auch als Kommentar heute schon mal durch den Tag durchfließen lasse, wenn Kimmich den im DFB-Dress in der 10. Minute gegen Frankreich macht, können die Franzosen schon mal den guten Merlot atmen lassen, denn in diesem Sommer geht nicht mehr viel anderes dann für sie. Das können sie dann schon mal abhaken, wenn sie als Dritter hinter Deutschland und Portugal den Heimweg antreten. Und ein geiles Tor. Wen hast du noch drin? Bei mir war die Kategorie hart und herzlich angesagt bei der Torauswahl, aber fahre erstmal fort mit deinen Highlights.
Ja, Platz 2 ist für mich das zweite Tor der Gladbacher gegen Werder Bremen. Umschaltverhalten hat 14 Sekunden gedauert und Umschaltverhalten eigentlich nicht unbedingt die Stärke der Gladbacher. Haben in Anführungsstrichen nur 15 Tore auf diese Weise erzielt. Das macht einen Anteil von 23%. Das ist nicht viel. Aber in dieser Szene haben sie es einfach richtig geil ausgespielt. Das ist ein Fehlpass im rechten defensiven Mittelfeld. Dann spielen sich die Gladbacher da mit einem Kurzpassspiel frei. Und dann kommt der entscheidende Pass von Zakaria in die Spitze auf Embolo, glaube ich. Ist Embolo oder ist es Thüram?
Nee, auf Thüram.
Thüram, ja, sorry. Genau. Und der lässt den Ball kurz tropfen auf Wolf. Und der schickt Thüram denn sofort steil. Und der startet halt aus der eigenen Hälfte, um mal zu verdeutlichen, wie tief die Balleroberung war und wie hoch die Bremer standen. Und Gebre Selassie hat dann einfach einen viel zu weiten Weg von seiner rechten Verteidigerposition, um da noch ranzukommen. Und der netzt er den am Ende sicher ein. Aber wie sie sich dort freigespielt haben und dieser ganz, ganz kleine Doppelpass einfach nur im zentralen Mittelfeld, einfach nur Sahne gewesen.
Also, das habe ich auch null kapiert. Also, es ist gerade gefühlter Wiederanpfiff. Also, die zweite Halbzeit hat begonnen, Gladbach führt nur, in Anführungsstrichen, 1-0. Ne? Und warum rückte Bremen so brutal weit auf? Also, die standen nicht nur hinterm Weserstadion, die standen noch hinterm Deich. So weit sind die aufgerückt gewesen. Also, es ist komplett irre, wie die sich da postiert haben. Und du hast ja an der Reaktion auch von Thomas Schaaf an der Seitenlinie gesehen, dass er selber nicht glauben konnte, wie dusselig man sich anstellen kann. Und dann war der Drops auch gelutscht. Und ja, schönes Tor, auch die anderen Tore. Das dritte ist ja dann auch ein knaller Freistoßtor. Flanke von 16er, das kriegt man sonst auch nur auf der Konsole drin. Und Benzebaini geht, glaube ich, mit dem Hinterkopf ran. Das Ding fällt wie eine Bogenlampe dann über Pavlenka rein. Also die ärmste Saison an dem Spiel, darauf wieder Pavlenka. Wenn man auch gesehen hat, wie der auf seine Hand in der Einszene geflogen ist, da ist mir auch alles zusammengezogen. Ein Wunder, dass er das Handgelenk überlebt hat und er weiterspielen konnte. Ja, auch das sind so Punkte, warum dieser Verein zu Recht abgestiegen ist. Also,
ja. Mein Platz 1 zeigt es für mich noch deutlicher, nämlich das erste Tor der Gladbacher. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet. In dieser Szene muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Erstmal die Situation, ja, wir starten in das Spiel, wir haben, glaube ich, die dritte Minute. Die Bremer sind ja heiß, die wollen ja was reißen, weil sie wollen ja den Abstieg verhindern. So, und man sieht das auch in der Szene, dass die Bremer wirklich läuferisch extrem stark und bissig sind. Aber sie kriegen keinen Zugriff. Die Gladbacher holen ihr One-Touch-Kurzpassspiel raus und die Bremer laufen nur hinterher. Also es bezeichnen wirklich für wirklich vielleicht auch diesen Klassenunterschied, was dann Wolf, Leiner und Zakaria, die sind da beteiligt, machen, der Pre-Assist von Thüram mit dem rechten Fuß hinterm Standbein lang, ein absolut geiler Pass und in der Mitte steht dann, du hast schon gesagt, Stindl. Und auch da, also die Innenverteidigung der Bremer orientiert sich einfach Richtung Tor, statt sich am Gegenspieler zu orientieren. So, und das, was macht Stindl? Der bleibt halt einfach stehen. So, und bleibt dann zwischen Elfer und 16-Meter-Raum stehen, kriegt den Pass, hat da, glaube ich, 4 oder 5 Meter frei und schiebt ihn dann halt ein. Also clever, wie du schon gesagt hast, Raumdeutung 1+. In der Entstehung des Tores, wie sich die Gladbacher da durchkombiniert haben, in einer Situation, wo die Bremer eigentlich noch Bock hatten, bezeichnet.
Wie schon Snoop Dogg sagte, warum das ganze Rennen laufen, wenn man entspannt an der Ziellinie chillen kann. Das zum Thema Stindl. Ja, wenn der Ball auf Stindl im Strafraum, der ist schon zu spät. Also wenn Stindl im Strafraum zum Abschluss kommt oder den Ball serviert bekommt, dann ist meistens Hopfen und Malz schon verloren. Und was du schon gesagt hast, also spätestens, das Ding geht ja gefühlt auch in der eigenen Hälfte von Gladbach los, dass da das Tal der Ahnungslosen bei Bremen in der Bewegung gegen den Ball losgetreten wird auch. Spätestens nach 5., 6. Ding musst du sagen, komm, ich rufe jetzt einen zweiten dazu, wir doppeln jetzt die nächste Passstation, dass du wenigstens mal eine Pausentaste bei dem Angriff gedrückt bekommst, dass sie den notfalls auch wieder zurück in die eigene Hälfte pölen, aber die sind ja auch sukzessive vorwärts gekommen. Da war ja keine Rückwärtsbewegung mehr, die haben sich ja immer tiefer in die Bremer Hälfte reingeschoben und Ja, also es fehlt in dieser Mannschaft, in diesem Kader an allen Ecken und Kanten, was das Spielniveau eines Bundesligisten angeht. Und das hilft aber leider nicht, wenn man es eine Liga tiefer probiert. Ich glaube, auch dafür ist diese Mannschaft nicht ausgelegt. Da muss viel in den kommenden Wochen passieren und viel Zeit und vor allem viel Geld haben sie dafür nicht. Das wird noch richtig bitter. Ich habe ja schon gesagt, bei mir war hart und rustikal angesagt. Ich fange mal mit rustikal an. Die letzten beiden Tore von Frankfurt am 34. Spieltag waren für mich wieder ein Hochgenuss. Ja? Philipp Kostic hat wieder geliefert. Assist 15 und 16 hat er serviert. Einmal per Standard, einmal aus dem Spiel heraus. Und dann aber die Volley-Abnahmen der Frankfurter, aber humorlos unter die Querlatte gezimmert. Das war echt, oh, geil. Also so müsste es noch öfter kommen. Bin auch gespannt, ob dieses Niveau auch in der kommenden Saison gehalten werden kann. Vor allem, ob Kostic auch gehalten werden kann nach der Saison. Oder ob da jemand mit sehr viel Geld um die Ecke kommt. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Und dann umso mehr Spaß hatte ich beim Ausgleich in der alten Försterei, als Trimmel die Ecke reinpölt, ich glaube, dass es Trimmel ist, und dann Manu Friedrich angeschossen kommt, und das Ding war offensichtlich auch einstudiert, und dann mit der Fußinnenseite das Ding Volley nimmt, aufs Tor steuern lässt den Ball, und der auch gnadenlos einschlägt ins Netz. Geil. Mit 5 Buden, jetzt der torgefährlichste Verteidiger mit Mats Hummels zusammen. Und die Tendenzen gehen ja auch dahin, dass der ein weiteres Jahr noch an der alten Försterei verbringt, bevor er irgendwo das große Geld dann sucht. Ich hoffe, dabei bleibt's. Und Wolfsburg und Leverkusen haben keine funktionierenden Telefone oder Faxgeräte, um in der alten Försterei sich zu melden. Dann hast du eine Bombenabwehr auch fürs kommende Jahr zusammen. Und dann, die Schönheit des Spieltags war für mich Sportskamerad Philipp bei Wolfsburg, der einen wunderbaren Ball reinstreichelt. Also es gab keine andere Variante, wie man diesen Treffer erzielen kann, als so, wie es Philipp gemacht hat. Und auch das Ergebnis seiner Form der letzten Spiele. Also er hat 4 Tore in den letzten 5 Spielen geschossen, insgesamt 7 Torbeteiligungen in der Rückrunde. Da möchte jemand offensichtlich in Wolfsburg bleiben, um kommende Saison auch Champions League mitzuspielen. Ich wünsche es ihm, denn ansonsten sitzt er bei Dortmund im erweiterten Kader wahrscheinlich fest und sitzt sein zwar hohes Gehalt, aber ohne große Spielanteile ab, denn die Offensive bei Dortmund hat nun wahrlich wenig Engpässe zu verzeichnen. Das war auf jeden Fall so meine Kirsche auf einem sehr torreichen Spieltag.
Ja, bei Wolfsburg muss man wieder sagen, beide Tore nach Gegenpressing gefallen, also auch wieder absolut im Muster der Wolfsburger gelegen. Das ist wirklich beeindruckend, wie sie dieses Spiel durchziehen durch diese Saison und eben jetzt auch am letzten Spieltag wieder erfolgreich waren auf diese Art. Dazu mal eine Zahl, die Wolfsburger mit am Ende 16 Toren nach Pressing, also Gegenpressing oder hohes Pressing. Nur die Dortmunder haben mit 18 mehr erzielt. So, mal als kurze Einordnung, wie man das werten kann.
Ja, also wirklich beeindruckend. Hast du kurz die Zahl von Frankfurt? Denn heute ging es ja über den Äther, dass Glasner nach Frankfurt wechselt. Dann kann man sich ja auch schon mal ein bisschen darauf einstellen, was zukünftig die Eintracht auf den Platz bringt. Ich frage mich allein deshalb schon, ob Kostic da Bock drauf hat, permanent so auch das Pressing hochzufahren. Denn für Abwehrarbeit war er jetzt nun nicht zwingend bekannt in dieser Saison.
Ja, also bei den Wolfsburgern ist es so, dass sie 6 Tore nach Gegenpressing erzielt haben, genauso wie die Frankfurter. Also da sind sie gleich auf. Aber jetzt der Riesenunterschied, Tore nach hohem Pressing. Also der Gegner versucht kontrolliert sein Spiel aufzubauen und es wird hochgepresst mit Balleroberung und anschließend Torerfolg. Wolfsburg 10, Frankfurt 1.
So, Kostic, kannst du dir drauf einstellen? Das wird hart. Das wird laufintensiv. Das wird ganz bitter für dich.
Ja. Gut, und bei dem Tor von Kostic, ich glaube, ich hatte dir auch schon den Screenshot geschickt, der kriegt wieder den Ball auf der linken Seite Höhe 16er und ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wer der Gegenspieler war, aber das ist ja sozusagen den Hof gemacht, bitte flankt den Ball in den 16er, irgendeiner wird ihn schon reinmachen. Also, dass dieser Spieler nicht aggressiver verteidigt wird, er ist ja jetzt nicht der allergrößte Dribbler, ja, er nutzt ja eigentlich immer nur den Raum, den er hat und schlägt einfach nur geile Flanken. Aber wenn man den mal ein bisschen enger stellen würde und vielleicht auch ein bisschen Unterstützung aus dem defensiven Mittelfeld bekommen würde, um vielleicht eine Überzahl zu schaffen, dann würde man diese Situation vielleicht unterbinden. Aber das hat irgendwie in dieser Saison kein einziges Team gecheckt.
Definitiv. Auch da nochmal, da bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, André Silva hat natürlich auch wieder getroffen noch. Und eine sensationelle Saison. Ich hatte jetzt letztens gesehen, in 43 von 58 Spielzeiten wäre mit 28 Buden auch Torschützenkönig geworden. Bloß halt jetzt nicht mehr in der Ära Lewandowski. Und meine Tendenz ist auch, der wird Frankfurt verlassen. Allerdings der Bundesliga erhalten bleiben, weil jemand anders den Laden verlässt. Aber dazu vielleicht gleich mehr in der Kür des Most Involved Players. Vorher wollen wir aber noch was anderes abfeiern.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Ich habe drei Zahlen mitgebracht. Also die erste Zahl bezieht sich auf einen Spieler. Eigentlich im weiteren Sinne sogar auf zwei Spieler. Die Zahl ist 17.885.
Kann man so viele Pässe gespielt haben?
Nee, ich sag's mal in ich sag mal die Einheit ist Tage.
Vereinstreue, beim Verein gespielt?
Nee, das ist tatsächlich die Anzahl der Tage, die der Torrekord von Gerd Müller Bestand hatte.
Oh, natürlich. Wie komme ich nicht drauf?
Stark! Das frage ich mich jetzt auch. Aber egal, seit dem 3.6.1972 hatte dieser Rekord mit den 40 Saisontoren Bestand. Und ja, man muss jetzt sagen, wirklich Ironie des Schicksals, der letzte Torschuss der Saison, das Spiel der Bayern wurde ja etwas später angepfiffen aufgrund der Verabschiedungen, führt dazu, dass Lewandowski diesen Rekord nicht nur eingestellt hat, sondern auch brechen durfte mit seinem 41. Tor. Und aufgrund dieser historischen Leistung musste diese Zahl hier einfach mit rein und ich würde nochmal ein bisschen Futter drumherum packen. 137 Torschüsse hat Lewandowski in dieser Saison abgegeben. Das ist Ligaspitze, Rang 2. André Silva hatten wir gerade auch schon angesprochen mit 114. Ansonsten kein weiterer Spieler mit 100 Aufwärts-Torschüssen. Die Conversion von Lewandowski 3,3. Bedeutet jeder 3,3. Sagt man das so? 3,3. Schuss geht ins Tor.
Knapp jeder Dritte.
Genau, circa jeder Dritte.
Sprich Deutsch.
Circa jeder Dritte Schuss geht ins Tor. Auch das Topwert der Liga. Dahinter folgen Erling Haaland und Lucas Alario mit 3,5. Und jetzt Lewandowski, das vierte Mal in Folge Torschützenkönig geworden. Das ist auch Rekord. Noch eine Zahl, er traf in den letzten 6 Bundesliga-Eröffnungsspielen. Noch eine Zahl, am 18. Spieltag gegen Schalke 04 traf er zum 8. Mal in einem Bundesliga-Auswärtsspiel. Auch das ist Rekord, also in Folge. Und am 32. Spieltag hat er seinen 249. Sieg als Spieler eingefahren. Damit hat er Claudio Pizarro überholt und hält jetzt den Ausländerrekord in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt nochmal historisch, um den Kreis zu Gerd Müller zu schließen. Lewandowski mit 277 Bundesliga-Toren, das ist schon Rang 2 hinter Gerd Müller mit 365. Es fehlen also noch 88 Tore und er hat noch 2 Jahre Vertrag. Könnte also eine knappe Kiste werden. Vielleicht hängt er ja noch ein Jahr dran, um diesen Rekord noch zu knacken. Und ansonsten Lewandowski insgesamt 6-mal Torschützenkönig geworden, Gerd Müller 7-mal. Also auch das ja vielleicht noch eine Sache, die man angehen könnte. Und Fun Fact am Rande, bei seiner ersten Torjägerkanone 2013-14 haben 20 Tore gereicht damals.
Zeiten ändern sich. André Silva hätte da auch gerne gespielt. Nein, also wir kommen ja gleich auch nochmal auf ihn zurück. Das ist eine unfassbare Leistung, was er da abgerockt hat. Ich hatte heute auch nochmal die Zahlen gecheckt. in puncto Großchancen. Das hing ihm ja auch jahrelang nach, dass er einfach viel zu viel liegen lässt, dass er viel früher hätte in diesen Dimensionen ankommen können. Und 69 Großchancen hatten die Bayern in dieser Saison, 33 davon Lewandowski auf dem Fuß und er hat 70% davon verwandelt. Fun Fact, gibt nur einen Spieler, der eine höhere Erfolgsquote bei den Großchancen hatte, André Silva. Der kam sogar auf 73% bei einer deutlich geringeren Anzahl. Ich glaube, er hatte irgendwas in den 20ern, glaube 23 Großchancen oder so und hat davon wirklich eine stabile Quote dann auch eingehauen. Und es ist ein Genuss, ihm anzusehen, auch wie heiß der selbst am letzten Spieltag da eben gegen Augsburg war und wirklich jeden gefordert hat. Also es war ja schon fast Slapstick, wie er an den ersten vier Toren immer mittendrin, wenn nicht sogar unmittelbar davor war, das Ding endlich zu machen, vorbeischrubbte durch seinen Schuss, aber erst die Torschance so richtig aufgemacht hat für den Mitspieler und die Mitspieler sich selber schon kaputt gelacht haben, dass es immer noch nicht gepackt hat. Und dann mit der letzten Aktion Giegewitz dann tatsächlich mal den Ball optimal für ihn aufgelegt hat, statt das Ding sauber zu klären und er schrubbt ihn dann noch rein. Vielleicht auch gerade deshalb eine Reminiszenz auch an Gerd Müller, der nun wahrlich auch nicht nur Traumtore geschossen hat, aber die sauber immer reingeschaufelt hat da in der Box. Ja. Und meine These bleibt da, also der Rekord bleibt ihm erhalten, mindestens mit den Torjägerkanonen, wenn nicht sogar der Gesamttore-Rekord in der Bundesliga.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich komme mal zu meiner zweiten Zahl. Die bezieht sich auf ein Team, auf einen Saisonwert und die Kategorie ist Tore. Und die Zahl lautet 44%. Oder auch 22 von 50.
Klingt so nach so Zufallsanteilnummer oder sowas. 22 von 50 klingt nach einem Teamwert. So ein Standardmonster-Club?
Ja, richtig. Und wer kann das nur sein?
Es könnte der erste FC Union gewesen sein.
So ist es. So ist es. Das ist tatsächlich der Anteil der Standardtore in dieser Saison der Unioner. Absoluter Wahnsinn. Durch die zwei Tore gegen Leipzig jetzt, die ja auch beide nach Standards gefallen sind, haben sie sich auf jeden Fall zu dem Team gemacht, das anteilig die meisten in dieser Saison erzielt hat. Lange Zeit war da Werder Bremen vorne, wobei die absolut gesehen wesentlich weniger hatten. Insgesamt eben 22 Tore auf diese Art gefallen. Nur Frankfurt und Gladbach haben mit 25 noch mehr erzielt. Um das mal kurz aufzudröseln, 7-mal nach Eckstoß, 6-mal nach Freistoß, 6-mal nach Elfmeter und 3-mal nach Einwurf. Und wenn wir jetzt mal rückblicken in die letzte Saison, da hat Union 41 Tore erzielt, davon sind 20 nach Standardsituation gefallen. Also letzte Saison noch mehr das Mittel der Wahl gewesen, das waren 49%, bedeutet also jetzt das zweite Jahr in Folge über 40% Anteil an Standardtoren. Und das zweite Jahr in Folge auch dort den Topwert der Liga. In der letzten Zweitligasaison 18-19 waren es noch 37%, damals 20 von 54 Buden gemacht. Und jetzt, du hattest es ja auch schon angesprochen, die Spieler, die vorrangig halt an diesen Szenen beteiligt sind, sind Max Kruse, 7-mal auch Tor erzielt. Trimmel auch 7-mal, 6 Assists und 1 Vorassist. Friedrich 5 Tore gemacht und Andrich auch mit 3 Toren und 1 Assist. Also da die Experten sind die alten Bekannten und immer wieder geil, wie dann auch eben solche Szenen wie zum Ausgleich halt einstudierte Aktionen auch zum Erfolg führen.
Und deshalb ist auch so Gold wert, dass Trimmel jetzt verlängert hat. Vielleicht ist das auch der perfekte Match zwischen Spieler und Verein. Also der kann dort schalten und walten, wie er es eben sich vorstellt, bei Standards, aber auch in seinem normalen Spiel. Vielleicht würde es in einem anderen Verein gar nicht mehr so einschlagen, wenn der seine Kunst da abrufen würde. Und deshalb ist es umso geiler, dass er jetzt verlängert hat, dass man diese Bank auch mit in die kommende Saison nimmt. Denn der hört ja spontan nicht auf, geiler die Standards zu schlagen oder so. Und wie gesagt, sollte Max Kruse jetzt auch nicht weggelockt werden von irgendeinem Fantastilliardenangebot, bleibt der eben auch. Vielleicht zieht der sogar eine komplette Saison ohne größere Verletzungen durch. Da bin ich erst recht gespannt drauf. Weil man mal sieht, Der Mann ist gekommen und hat aus dem Stand 19 Torbeteiligungen gesammelt in dieser Saison. Das ist unfassbar. Direkt dahinter kommt dann Trimmel. Und geil, er war das Element, was diesem Club fehlte, um auch eben abseits der Standards noch zu liefern, dass er auch noch seine Elfmeterkunst weiter ausbaut. Hier ist natürlich auch geil. Und Hammer-Saison, Hammer-Finale. Ich freue mich jetzt schon diebisch auf den Europapokal. Ich habe mir übrigens jetzt mal die Conference League Quali-Modus durchgelesen und habe, nachdem ich den Text fertig gelesen hatte, war ich sehr froh, dass Union erst sehr spät einsteigen muss und das nicht selber kapieren muss, wie man da weiterkommt.
Sehr gut, ja, damit werde ich mich dann auch mal beschäftigen, aber alles zu seiner Zeit. Vorher würde ich mal noch Wert Nummer 3 in den Ring werfen. Wir sind wieder auf Teamebene und wir reden von einem Saisondurchschnittswert, also ein Durchschnittswert aller Teams zusammen. 1130.
Das ist sehr erfahrungswert.
Korrektamente.
Der Spieler? Ja.
Genau. Durchschnittliche Startelf-Erfahrung in Bundesliga-Einsätzen aller Bundesliga-Teams zusammen. Den höchsten Durchschnitt, den haben natürlich die Bayern mit 2229. Den niedrigsten Durchschnitt haben die Bielefelder mit 219. Den insgesamt höchsten Wert, den haben die Bayern am 17. Spieltag gegen Augsburg erreicht mit 2588 Startelf-Einsätzen. Und es gibt nur ein Team, welches ebenfalls die 2000 geknackt hat, nämlich Gladbach mit 2003 am 14. Spieltag. Die Dortmunder sind knapp vorbeigeschrammt am 32. Spieltag, da gab es 1990 Startelf-Einsätze. Und jetzt noch kleine Fun-Fact-Frage zum Ende. Wer hat die meiste Erfahrung in einem Spiel eingewechselt? Welches Team?
Könnte Hertha BSC gewesen sein. Nicht oder Union, wenn Gentner kam.
nicht so schlecht. Hertha BSC allerdings eingewechselt nur in Anführungsstrichen 621. Der Top-Wert liegt bei Borussia Mönchengladbach tatsächlich. Jetzt am 34. Spieltag gegen Werder Bremen. Da wurden 1059 Bundesligaspiele eingewechselt. Kein Spieler unter 100 gehabt und drei sogar über 200. Patrick Herrmann da ganz vorne dabei. Der hat sein 299. Bundesligaspiel gemacht. Also die geballte Erfahrung da gewesen auf der Bank, die dann auch noch rein durfte. Und damit hatten sie fast sogar den Start, die Startelf-Erfahrung an diesem Spieltag geknackt. Das waren, glaube ich, 1300 Spiele.
Schön, dass sie Bremen zur Abschiedsspieltournee eingeladen haben für den einen oder anderen verdienten Spieler. Auch nicht schlecht. Ich habe auch noch was im Gepäck für die letzte Episode. Zwei gehen in die Richtung Fairplay und Foulspiel. Ja? Die Zahl 33.
Ja, damit kriegst du mich natürlich nicht. Das ist die Anzahl der Platzverweise.
Sehr gut. Ja? Und dann die immensere Zahl 7180.
Das wird wahrscheinlich die Gesamtzahl der Fouls sein und du wirst das sicherlich gleich nochmal einordnen, was das bedeutet.
Richtig, Fouls am Gegner gab es 7180 Mal und das Spannende ist, zum dritten Mal in Folge blieb man damit unter der 8000er Marke. Dementsprechend die Tendenz, also mein alter Leitsatz war ja, die Grätsche ist das Eingeständnis der eigenen Zweikampfinkompetenz und dementsprechend immer weniger die gute alte Blutgrätsche rausgeholt wird, sondern fair versucht wird, den Zweikampf zu entscheiden. Und das macht in dem Sinne auch Hoffnung, dass weiterhin Fußball eben gespielt wird. Wir hatten es zwischendurch immer mal, wenn wir es gesagt haben, wie die Tore fallen. Und muss man auch darunter mal sehen, weniger Fouls und trotzdem eine riesige Flut von Elfmetern. Dass man darüber vielleicht auch nochmal die Sommerpause nutzt, um sich mit Schiedsrichtern und DFL zusammensetzt, wie man denn diesem Problem Herr wird. Denn das war auch wieder ein neuer Rekordwert, der da registriert wurde. Und dann habe ich noch Long-Term-Historien-Fact. Da geht es allerdings um Tore. Die Zahl ist 72.
Oh, da muss ich tatsächlich passen.
Es gab bisher 72 Bundesliga-Duelle zwischen Frankfurt und Leverkusen. Und es fiel immer mindestens ein Tor. Das gibt es mit keiner anderen Paarung in der Bundesliga. Also, alle Freunde, die gerne mal auf mindestens ein Tor wetten oder so, das Duell könnt ihr euch auch für die kommende Saison notieren und dürfte auch wieder unterhaltsam werden.
Ich hätte noch eine Ergänzung zum Thema Fouls. Diese 7180, um es mal runterzubrechen, bedeutet das 11,7 Fouls pro Team pro Spiel, damit man sich das mal vorstellen kann. Und das Team, welches am wenigsten gefoult hat in dieser Saison, sind die Bayern mit 303. Das Team, was am häufigsten gefoult hat, waren die Mainzer mit 479. Das nur nochmal so, um das ein bisschen einordnen zu können.
Auch so viel dazu, dass man sich nicht nur mit Kämpfen, Grasfressen und Grätschen unten rausarbeitet, sondern mit Fußball. Ne? Schönen Gruß an einige andere Pappenheimer. Ne? So, Deckel drauf. Und dann lasst doch die Konfettikanonen aus München gleich nochmal ertönen.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Ja, Spieltags-MIP, Robert Lewandowski. Nicht nur, weil er sein 41. Tor erzielt hat, sondern weil er eben an 3 Toren beteiligt war, an 13 Torschüssen beteiligt war, 7 davon selber abgegeben hat und dann auch noch an 41 Episoden. Hat sich ein Zeug gelegt und wurde belohnt, kann man einfach sagen.
Also vielleicht ist es das Geheimrezept überhaupt. Man versucht permanent ein Tor zu schießen. Gut, das macht auch Kunja. Aber Lewandowski setzt dabei auch alle anderen mit ein, statt nur wilde Abschlüsse zu suchen. Von daher, wie gesagt, wir haben ihn zu Genüge und gerade zu Recht gefeiert. Da kam kaum einer ran, auch an diesem Spieltag nicht an die Performance. Und zu Recht vielleicht auch völlig Sinn. Voll, dass auch er am letzten Spieltag hier der Most Involved Player wurde. Hut ab. Gehen wir gleich mal weiter, nachdem er jetzt genug gefeiert wurde. Gehen wir mal in die Niederung der Tabelle.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Blicken wir auf Hertha BSC. Hertha geht nach der Ansage vom Trainer, dass man noch möglich die Serie halten will, der ungeschlagenen Spiele im Saisonfinale. Und geht sogar in Führung in Hoffenheim, dann aber mal wieder unter, weil einem nichts weiteres mehr einfällt. Und wir hatten schon über das Tor gesprochen. Es hat mich irre gefreut, dass es Darida war, der sich damit nochmal zum Torschützen der Mannschaft krönen konnte. Am Ende sogar mit 7 Torschussbeteiligungen den Topwert bei den Herthanern geliefert. 4 davon hat er selbst abgegeben. Aber mehr war es auch echt nicht. Also es war dünne, es war das letzte Aufgebot, bisschen mager fürs Abschiedsspiel für Sami Khedira, vielleicht pumpt da Stuttgart auch nochmal eine schönere Idee bei rum, vielleicht gegen Real Madrid oder so, mal eine lustige Sommervorbereitung machen. Wie gesagt, Dardai hat in einem Interview jetzt die letzten Tage mächtig vom Leder gezogen, was alles sich ändern muss. Ich finde es geil, dass er die Sachen so offen anspricht, ich frage mich bloß, ob er es auch umsetzen darf. Da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, da kommt ein neuer Trainer im Sommer noch, beziehungsweise stand der schon längst fest. Und jetzt holt ein Bobic dann irgendwann auch in die Öffentlichkeit. Denn auch da ist wenig Zeit, um einen Kader endlich in eine Mannschaft zu verwandeln. Und entweder funktioniert das intensiv auf dem Trainingsplatz oder eben durch hohe Transferaktivitäten. Beides sehe ich noch nicht bei der Hertha. Lassen wir uns mal überraschen. Hast du noch was zum Spiel? Ansonsten würde ich gerne einen Deckel drauf machen.
Ja, vielleicht noch 2 Zahlen. Du hast ja angesprochen, die Herthaner sind in Führung gegangen und ein Punktgewinn jeglicher Art, ob 1 oder 3, wäre hochgradig unverdient gewesen in diesem Spiel. Dazu mal 2 Zahlen, die das belegen. Erste Zahl, die Hoffenheimer mit 21 Torschüssen. Man muss jetzt da nur noch die Randnotiz geben, dass davon trotzdem nur 5 aufs Tor gingen, aber trotzdem sind sie zu ihren Torabschluss hingekommen. Und effektive Spielzeit, eigene Ballkontrolle, die Hoffenheimer mit knapp 32 Minuten in diesem Spiel und das ist ihr Top 3 Saisonwert. 8 Minuten über dem eigenen Durchschnitt und die Herthaner mit 20 Minuten, 1,5 Minuten unter ihrem Durchschnitt. Also die Hoffenheimer hatten am Ende nicht nur mehr Tore, sondern auch wesentlich häufiger und länger den Ball unter Kontrolle.
In der Zusammenfassung auch, ich habe nur Hoffenheimer Torchancen gesehen nach dem Hertha-Tor. Und so war es dann auch im gesamten Spielverlauf und sagt Glückwunsch an Hoffenheim, die Kurve bekommen, nächste Saison zählt es dann, da müsst ihr wirklich konstant liefern und das geht auch für Hertha BSC. So, kommen wir zu den schöneren Dingen im Leben, zum ersten FC Union Berlin. Geil, 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 wir spielen international. Das ist so Hammer. Und wenn man mal auch die anderen internationalen Ligen beobachtet, da haben sich ja einige Teams dieses Jahr schön in die Nesseln gesetzt, was die Platzierung in der Tabelle angeht, die gerne auch höher angegriffen haben. Heißt, die Chancen stehen gut, dass da auch ein richtig geiler Gegner am Ende bei rumkommen kann bei der Nummer. Und wenn nicht, gibt's halt eine schöne Osteuropa-Tournee, denn das Reisen scheint ja demnächst auch wieder deutlich entspannter vonstatten zu gehen. Und da will ich dabei sein. Das könnte sehr, sehr schön werden. Und auch die Partie, also es war ein Wechselbad der Gefühle. Also RB Leipzig hat alles auf den Platz gebracht, was diese Saison sie auszeichnete. Einerseits defensive Stabilität, wenn man zwei Tore kassiert hat. Aber was sie noch mehr auszeichnete, ist eine katastrophale Chancenverwertung unter den Top-Teams. Also bei Leipzig bedarf es fast 9 Schüssen, bis mal einer reingeht. Und man hat am Wochenende mal wieder gesehen, warum. Also so oft, wie da der Pfosten malträtiert wurde und vor allem Andreas Lutes Körper, der mit sagenhaften 6 Paraden auch diesen Sieg erst ermöglicht hat. Ja. Also beim Gegentor, sage ich auch, dann hätte man cleverer lösen können. Aber der hat eben auch locker 2 bis 3 Tore verhindert. Vor allem mit nicht nur einer Parade pro Sekunde, sondern gleich 3 pro 5 Sekunden. Modus, ne? Der hat einen abgelegt, dann kam das Ding nochmal, dann gegen Pfosten und dann war Lute gleich wieder da. Sensationell, also allein Andi Lute, der mit der einer der Unioner dieser Saison, also man hat ihm ja nun wirklich nicht groß was zugerechnet, dass er das dieses Jahr so gut regelt und spätestens als Karius dann auch noch mit rumflog über den Trainingsplatz, war nicht mehr damit zu rechnen, dass er vielleicht die Nummer 1 bleibt. Aber durchgebissen, am Ende 94 Paraden, wären sicherlich sogar noch in den Top-3-Wert mit reingestoßen, hätte er nicht nur 31 Spiele gemacht. Und ja, am Ende bleibt's, wo Kruse ist, da fallen auch mal Tore. Hast du noch einen zum Spiel?
Man muss natürlich sagen, du hast schon angesprochen, die Leipziger haben alles in die Waagschale geworfen, aber halt vorne nicht die Buden gemacht aus diversen Gründen. Es gab 2, einmal direkt vor der Pause und einmal in der 81. Minute, wo sie wirklich eine Dreifachchance haben. Also du hast schon erzählt, da ist alles mit dabei, ein Pfosten, einen Fuß dazwischen, irgendein Körperteil und dann auch noch ein Torhüter, der hier seine eigenen Fehler wieder absolut wettgemacht hat. Was man noch dazu sagen muss, ist, die Verteilung der Spielanteile war vielleicht so wie erwartet, vielleicht aber auch ein bisschen niedriger. Die Unioner am Ende mit 14 Minuten eigener Ballkontrolle. Ihr Saisonschnitt liegt bei 19,5 und sie waren in dieser Saison auch nur 2-mal noch seltener am Ball. Nämlich am 13. Spieltag gegen Dortmund und am 10. Spieltag gegen Hertha BSC im Derby im Hinspiel. 10 Torschüsse trotzdem abgegeben, trotzdem sie recht selten in Ballkontrolle waren. Die Leipziger mit 18 Torschüssen, davon 7 aufs Tor sogar, nur einer ging rein. Mein Happy End der Unioner Saison, wobei man es am Ende ja eigentlich nicht schöner schreiben kann, aber in der 69. Minute gab es nach dem Einwurf von Lenz eine Situation, dass Kruse auf Trimmel flankt, also sozusagen einmal umgekehrt und Trimmel das Ding dann, ich weiß nicht, ob Volley oder Dropkick, auf jeden Fall das Ding da übers Tor nagelt, aber das wäre ein geiles Ding gewesen, hätte man Trimmel auch nochmal wünschen können am Ende nochmal einen einzunetzen. Und was man einfach festhalten muss unterm Strich, die Leipziger gehen in Führung. Das ist noch keine Seltenheit in dieser Saison, 23 Mal ist das so passiert. Und dabei haben sie 17 Siege geholt, 4-mal unentschieden gespielt und nur 2-mal verloren. Und eine davon jetzt am letzten Spieltag gegen Union Berlin. Und wenn man jetzt sich auch noch anguckt, die Unioner, 14-mal in Rückstand geraten. Übrigens nur die Top-Teams, also Bayern, Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen und Gladbach sind noch seltener in Rückstand geraten. Aber die Unioner von den 14 Rückständen auch nur 2 Siege geholt und einen davon jetzt gegen RB Leipzig. Also wirklich eine Konstellation, die man hätte nicht unbedingt erahnen können aufgrund der Stats, aber die Unioner haben es gemacht. Happy End, 92 Minuten und dann auch noch Max Kruse per Kopf. war sein 11. Saisontor, sein 3. Kopfballtor in dieser Saison, hat auch noch nie so häufig geklappt in einer Saison per Kopf. Von daher absolut absoluter Schmalzspruch, Ende gut, alles gut.
So sieht's aus. Und danach wurde amtlich gefeiert. So darf es weitergehen. Ich freue mich auch, irgendwann mal wieder im Stadion zu sein. Ob das nun ein internationales Europapokalspiel ist oder einfach auch mal wieder ein Ligaspiel, ist egal. Hauptsache drin im Stadion mit einem Mann. Machen wir Deckel drauf auf die Saison. Wie gesagt, Max Kruse ist der Most Involved Player der Union an dieser Saison. Hertha interessiert mich jetzt nicht. Gucken wir später nochmal drauf. Und das war eine Hammer-Saison. Der Sommer wird extrem herausfordernd, denn einige Spieler gehen. Es ist ein Hammer-Transfer in der Luft mit Serdar Dursun, dass wir den Torschützenkönig der zweiten Bundesliga vielleicht in die alte Försterei lotsen. Das wäre ein absolutes Prunkstück vorne, wenn man dann sieht, dass die Assistgeber ja weitestgehend alle an Bord bleiben. Und ich glaube, Kruse kitzelt aus dem auch noch ein paar mehr Dinger raus. Zumal eine Hamburger Vergangenheit ja bei beiden Spielern vorherrscht. Da könnten auch Sympathien entstehen, ganz schneller hart. Und wie gesagt, geile Saison. Ich freue mich auf die nächste Saison. Machen wir mal einen Deckel drauf.
Das Read the Game Tippspiel.
Eigentlich wäre jetzt Tippspiel angesagt, aber das Ding ist durch. Ja, wir dürfen feiern. Also ich vor allem, weil ich vor Hannes gelandet bin im Keller. Aber vor allem die Spielerinnen oder Spieler namens Aldlat, Alemannia und Benzema 91 sind die Sieger des Tippspiels. Ihr werdet von uns noch informiert, zwecks Gewinnausschüttung. Da hatten wir ja Gutscheine in Aussicht gestellt. Das folgt in den kommenden Tagen. Wir melden uns bei euch. Und wir können schon mal ankündigen, das hat Spaß gemacht. Vielleicht Hannes jetzt am Ende nicht mehr so viel, aber mir schon. Dass wir das auch in der kommenden Saison durchziehen. Dazu aber mehr, wenn der Ball in der kommenden Saison wieder rollt, beziehungsweise im Vorfeld dazu.
Auch dazu müssen wir nochmal zwei, drei Sachen sagen. Also, dass du jetzt am Ende vor mir gelandet bist, ist wirklich eine Farce. Du warst bis zum 30. Spieltag warst du hinter mir. Und dann bist du tatsächlich noch auf der Zielgeraden an mir vorbeigerutscht. Hast am Ende jetzt 11 Punkte mehr geholt. Aber es sei dir gegönnt. Viel mehr sollte uns beiden zu denken geben, dass unsere Maschine auf Rang 43 gelandet ist, also 6 Ränge vor dir und 8 Ränge vor mir.
Die Maschine lügt nicht.
Ja, die Maschine lügt nicht, aber die Maschine ist auch nicht perfekt. Und natürlich, du hast gerade die Top 3 genannt und da ist natürlich auch Herzschlagfinale gewesen, denn der User oder die Userin Benzema91 war bis zum 33. Spieltag auf Rang 6. Und ist jetzt am letzten Spieltag auf Rang 3 vor und auch noch punktgleich mit Platz 4, dem User Jimmy. Nur aufgrund der höheren Spieltagssiegquote steht man hier auf Rang 3. Also Kopf an Kopf rennen. Aber am Ende ist es so. Und wie du schon gesagt hast, wir werden euch benachrichtigen.
Trotzdem wollen wir noch am Ende eine Sache tippen. Was tippst du? Wer gewinnt das Champions League Finale? Und dann können wir hier die finalen Gong raufhauen.
Also ich sage, dass Pep das Ding holt und ich tippe auf ein sehr, sehr torarmes Spiel. Ich sag mal 1-0 für City.
Ich sag, das Ding geht in die Verlängerung, nachdem es nach 19 Minuten 1-1 steht und dann entscheidet Kun Aguero als Joker in der Verlängerung das Ding und verabschiedet sich mit dem größtmöglichen Erfolg aus Manchester. So, das war die letzte Episode für diese Saison. Wir hoffen, ihr hattet erstens die komplette Saison über Spaß mit uns und an den Stats, die wir euch geliefert haben und freuen uns, wenn ihr uns in der folgenden Saison ebenfalls wieder folgt und wir euch über das Geschehen auf dem Spielplatz informieren und unterhalten damit. Macht's gut, genießt die EM, sowohl der U21 als auch der Herren. Und wir hören uns spätestens nach dem ersten Spieltag der kommenden Saison wieder. Bis dahin.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und fürs Teilen und Weiterleiten jeder Episode in dieser Saison. Wir haben sehr erfreuliche Zahlen und steigende Zahlen in dieser Saison gehabt. Von daher werden wir auch in der nächsten Saison wieder für euch da sein. Wir wünschen euch einen schönen Fußballsommer. vielleicht auch wieder mal ein bisschen EM-Feeling, auch wenn Public Viewing etc. ja ausfallen wird, aber wir hoffen mal, dass die Jungs dafür sorgen, dass in den Wohnzimmern und Gärten dieser Nation richtig Stimmung entsteht. Wir drücken die Daumen und wir freuen uns, dass wir uns in der neuen Saison wiederhören. Bis dann, macht's gut.
Read the Game, der Podcast.